ARD.
Alles Möhre oder was?
Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.
Weihnachten ist ja nicht mehr lange hin und viele Wohnungen sind auch schon weihnachtlich geschmückt. Und da sind wir auch im weitesten Sinne beim heutigen Thema von Alles Möhre oder was. Das ist ja der Gartenpodcast vom NDR in Niedersachsen, den ihr alle zwei Wochen in der ARD Audiothek hören könnt. Und heute geht es eben ja um Weihnachtsdeko, nämlich um Pflanzen, die jetzt gerade rund um Weihnachten ihren großen Auftritt haben.
Und das sind der Weihnachtsstern, die Christrose, der Weihnachtskaktus und die Amaryllis. Warum sind die in dieser Jahreszeit so beliebt? Wo kommen die eigentlich her? Wie werden sie richtig gepflegt? Kriegen wir sie auch über das Jahr? Diese ganzen Fragen wollen wir klären. Heute sind wir dazu hier im Berggarten in Hannover. Der Berggarten, wisst ihr vielleicht, wenn nicht, sage ich es euch, der Berggarten gehört mit zu den Herrenhäusergärten. Das ist eine wunderschöne barocke Gartenanlage. Und wir sind hier in einem Schauhaus und vor uns steht Nandino Bayot, der Gartenmeister, 1,90 Meter, grün gekleidet, wie sich das gehört für einen Gartenmeister. Nandino, toll, dass wir heute hier sein dürfen.
Ja, schön, dass ihr hier seid, freut mich.
Genau, jetzt wissen wir schon, dass Nandino mit dabei ist. Wir stellen uns auch nochmal vor. Ich bin Martina Witt, Redakteurin beim NDR in Niedersachsen.
Und ich bin Ralf Walter, ebenfalls Redakteur beim NDR in Niedersachsen. Und ja, wir fangen mal an, nicht? Aber eins muss ich vorweg nochmal erläutern oder auch mal sagen. Als ich ein kleines Kind war, wohnte ich in einem kleinen Ort und in der Nähe war eine Gärtnerei. Und da war ich dann ganz oft bei einem Kumpel in dem Gewächshaus und wenn ich diesen Duft, das ist ja hier so ähnlich, das setzt ganz viele Erinnerungen wieder wach. Und das ist so vielleicht auch das, was mich geprägt hat, dass ich so gerne mit Garten zu tun habe. So, jetzt einmal schütteln und auf geht's.
Ralf, geht's dir jetzt besser, als dass du das erzählt hast?
Ja, es sind so Gefühle, die dann so hochkommen. Und ja, und dann gucken wir mal jetzt zum Thema. Also, der Weihnachtsstern, damit wollen wir anfangen. Wir stehen hier wohltemperiert. Wie viel Grad sind das hier, Nandino?
Das ist sehr warm. Wir haben hier 25 Grad und fast 90% Luftfeuchtigkeit. Deswegen fühlt sich das nochmal wärmer an. Das ist ja das Tropenhaus, das Tiefland-Tropenhaus im Berggarten. Ja, das merkt man sofort.
Es ist ziemlich schön, weil draußen regnet es, es ist kalt, irgendwie 3 Grad. Ich glaube, ich bleibe ein Weilchen hier. Wir haben uns heute einen guten Platz ausgesucht.
Ja, man muss ein bisschen im Vorhinein planen, dann funktioniert das alles. So, Weihnachtsstern, unser Thema. Wir haben hier wunderschöne Exemplare, mehrere, ja, Dutzend sind das schon, nicht? Also mit roten Hochblättern, mit roséfarbenen Hochblättern. Nandino, wo kommt denn der Weihnachtsstern eigentlich her?
Ja, das ist eigentlich eine Pflanze, die kommt aus Mexiko und wird dann ein richtig großer Busch, also bis zu 4 Meter hoch, verholzend und sieht dann, weiß Gott, nicht so schön aus wie die Weihnachtssterne hier bei uns, weil er da viel sparriger wächst und wesentlich kleinere Hochblätter hat.
Und der Weihnachtsstern, das ist die Zimmerpflanze, die in dieser Jahreszeit Hochsaison hat. Ich glaube, es werden keine anderen Zimmerpflanzen so sehr verkauft wie jetzt der Weihnachtsstern.
Ja, ist richtig. Also eigentlich ist der Verkauf jetzt quasi schon abgeschlossen, weil die meisten kaufen sich den Weihnachtsstern natürlich vor dem ersten Advent, damit sie möglichst lange was davon haben. Und im Januar interessiert man sich dann natürlich schon eher wieder für die Frühjahrspflanzen.
Ja, also wir wollen aber trotzdem mal sagen, dass der Weihnachtsstern nach dem Fest nicht weggeworfen werden muss. Also den kann man mit ein wenig Aufwand vielleicht gut durch die Jahreszeit oder übers Jahr retten und dann hat man vielleicht im nächsten Jahr auch wieder was davon. Also du hast ja gesagt, der kommt eigentlich aus Mexiko. Wo kommen denn die Exemplare her, die wir jetzt gekauft haben?
Meistens verkaufen das Jungpflanzenfirmen als Stecklingsmaterial im Sommer an Gärtnereien in Deutschland oder auch in ganz Europa. Und der Vorteil ist einfach, dass die Stecklinge im Süden gewachsen sind und wesentlich mehr Assimilat oder Traubenzucker eingelagert haben und dann bei uns besser starten, also die Kultur vereinfachen.
Wenn ich jetzt zu Hause so einen Weihnachtsstern, so ein schönes Exemplar stehen habe, dann mag der wahrscheinlich keine Kälte und auch keine Zugluft.
Ja, ist richtig, das ist nicht so schön, also man sollte schon lüften, aber dann auf keinen Fall kalte Luft, Frostluft direkt an den Weihnachtsstern kommen lassen und was er auch nicht mag, direkt über der Heizung stehen, also so eine absolut trockene Luft, mag er auch nicht so gern.
Ja, du hast es ja gesagt, wir haben hier 90% Luftfeuchtigkeit, das kann ich ja zu Hause, Martina, kriegst du das hin bei dir zu Hause?
90% wahrscheinlich nicht, aber wenn ich die Wäsche irgendwo hinstelle, könnte ich ein bisschen nachhelfen.
Die 90% braucht er aber auch nicht, also der Weihnachtsstern kommt ja aus Mexiko und so Luftfeuchtigkeitsverhältnisse sind da gar nicht. Also mit der normalen Zimmerluft kommt er eigentlich sehr gut klar.
Wie viel Licht braucht er denn zum Beispiel?
Ja, da muss man sagen, nach Möglichkeit so hell wie möglich stellen, also ruhig das Südfenster, weil man muss ja jetzt gerade nur rausgucken hier in Hannover, wie es draußen aussieht, grau, trüb, regnerisch und da ist es eigentlich überall zu dunkel, selbst am Südfenster.
Wie behandle ich ihn denn sonst? Wie viel Wasser braucht er?
Ja, ich habe das mit meinen Azubis besprochen, das Interview, und da habe ich das auch gesagt. Das hängt ja sehr stark davon ab, wie wohne ich zu Hause. Bin ich jemand, der in kurzer Hose zu Hause rumspringt und habe es sehr warm geheizt, dann muss ich dem unter Umständen täglich gießen. Wenn ich mich eher so bei 20 Grad wohlfühle, dann reicht es vielleicht auch zweimal die Woche. Also das kann man nicht so pauschal sagen. Ich würde immer sagen, leicht feucht, aber keine Staunässe. Dann macht man alles richtig.
Okay, dann habe ich ihn gut bis Weihnachten gehalten und mich gut drum gekümmert. Wie geht's denn dann weiter? Wahrscheinlich sollte ich ihn ja nicht einfach entsorgen danach.
Nein, also man kann ihn tatsächlich durchkultivieren und er kann im nächsten Jahr sogar schöner dadurch werden. Das Entscheidende ist, dass man die Hochblätter erst abschneidet oder die Pflanze zurückschneidet, wenn Langtagverhältnisse einsetzen. Und das ist so, ich würde sicher gehen und würde sagen, man schneidet ihn im April oder Anfang Mai zurück auf 6 bis 8 Augen, also 6 bis 8 Blätter. Und dann treibt der Weihnachtsstern neu durch, bildet neue Seitentriebe und dann unter Umständen sind das dann 10 Stück. Und wenn man ihn dann gut über den Sommer kultiviert, dann hat man nächstes Jahr nicht nur einen Hochblatt gefärbt, sondern bis zu 10.
Die Hochblätter sind das Rote daran, ne? Sind das normale Blätter oder sind das Blüten?
Das ist eine sogenannte Blattmetamorphose, hört sich jetzt total schlau an. Also die Pflanze hat sich sozusagen was einfallen lassen, also wenn man voraussetzt, sie kann denken, tut sie nicht, dass sich diese Blätter rot verfärben, um damit Kolibris anzulocken. Und die eigentliche Blüte, das ist innen drin, das sieht man hier ganz schön, dieses gelbe, kleine, das sind die eigentlichen Blüten und da saugen dann die Kolibris dran.
Und wenn ich den jetzt zurückschneide, wann färbt sich das dann wieder rot? Ist das dann automatisch rund um Weihnachten? Hat sich die Pflanze das so gemerkt, weil die Tage kürzer werden oder wie passiert das?
Ja, das ist auch nicht so ganz einfach zu sagen. Also der natürliche Kurztag, das heißt, wenn 12 Stunden Tageslicht unterschritten werden, das ist bei uns in unseren Breiten so ungefähr Anfang Oktober. Wenn dann kein Störlicht vorhanden ist, dann schaltet die Pflanze um vom vegetativen Wachstum auf das Blütenwachstum. Jetzt ist es aber so, in den Wohnzimmern sitzt man ja gerne und guckt Fernsehen und macht das Licht an und so weiter und dann wird der gestört. Deshalb ist es ganz wichtig, dass man diese 12 Stunden unterschreitet. Das kann man unterschiedlich hinkriegen, zum Beispiel den Weihnachtsstern in den Schrank stellen, Tür zu machen und dann kann man auch weiter Fernsehen gucken oder halt jeden Tag früh ins Bett gehen.
Wir haben, glaube ich, einen Weihnachtsstern bei uns bei der Arbeit, also im Sender beim NDR, auf dem Flur. Den haben wir mutmaßlich auch mal runtergeschnitten und der bekommt jetzt so ganz leicht rote Blätter wieder. Vermutlich, weil da dann eben nachts
keiner arbeitet.
Keiner arbeitet, keiner isst, keiner guckt Fernsehen und dann funktioniert das, ne?
Genau, das ist nur etwas verzögert passiert. Wenn da kein Störlicht gewesen wäre, dann hätte er genau zu Weihnachten geblüht und so ist es halt etwas später. Übrigens, in anderen Ländern wird der Weihnachtsstern nicht nur zu Weihnachten verkauft, sondern auch im Sommer als Liebestern, nicht als Weihnachtsstern. Das kann man alles gärtnerisch steuern, wann er blüht.
Man kann auch einen Karton drüber stülpen, das geht auch.
Karton geht auch, es darf aber wirklich absolut kein Licht durchkommen.
Dunkler Karton.
Ja, finde ich spannend. Also ich versuche das mal. Ich habe nämlich gerade auch einen Weihnachtsstern zu Hause. Muss ich den dann umtopfen nach Weihnachten? Also oder kann ich ihn einfach in seinem Topf lassen und dann stelle ich den ans Fenster und sorge dafür, dass er nächstes Jahr 12 Stunden schlafen kann?
Also ich würde es mit dem Runterstutzen verbinden, weil die Pflanze fängt erst im Mai wieder an, so richtig zu wachsen, weil die Lichtverhältnisse gut sind. Und dann stutzen und in neues Substrat setzen, eins kaufen, was auch ein bisschen besser ist, wo ein bisschen Mineralik mit drin ist im Substrat. Und dann ordentlich düngen. Das ist eine stark zehrende Pflanze. Wenn die wächst, dann braucht die auch mindestens einmal in der Woche Dünger.
Gut, haben wir jetzt alles zum Weihnachtsstern oder fällt dir noch etwas ein, Nandino, was wir noch nicht angesprochen haben, aber enorm wichtig wäre?
Also der Weihnachtsstern zieht leider die weiße Fliege an wie verrückt. Also wenn man ihn im Sommer durchkultiviert, dann kommen da gerne mal diese kleinen weißen Tierchen drauf. Und da kann man dann zum Beispiel Schlupfwespen aussetzen, die man einkaufen kann. Und die parasitieren dann diese weißen Fliegen und bekämpfen sie sozusagen biologisch, weil wir wollen ja nicht mit Gift zu Hause hantieren.
Okay, Martina, also Schlupfwespen brauchst du dann vielleicht im Sommer.
Merke ich mir.
Okay, dann, ja, vielen Dank, lieber Weihnachtsstern. Dann gucken wir jetzt mal auf die Christrosen, okay?
Gehen wir mal hin.
So, der botanische Name der Christrose, du kennst ihn bestimmt, Nandino.
Helleborus niger.
Und dann gibt es noch eine Pflanze, die sieht so ähnlich aus, die Lenzrose. Die heißt aber botanisch?
Helleborus orientalis.
Mensch, sehr gut, wir haben genau den richtigen Experten.
Eins setzen, danke.
Ja, die Christrose. Weißt du eigentlich, warum die Christrose heißt?
Ja, also es ist tatsächlich so, früher konnten sich die Leute manche Dinge nicht erklären und dann hat man immer das Übernatürliche gesucht, um einen Namen oder das zu erklären. Und das, wenn eine Pflanze mitten im Winter blüht, sogar im Schnee, dann hat man einfach gedacht, das müssen mystische oder höhere Dinge sein. Und deshalb hat man sie, weil sie zur gleichen Zeit wie Christi Geburt blüht, hat man sie Christrose genannt. Wenn man damit nichts anfangen kann, kann man sie aber auch gerne Schneerose nennen.
Ich dachte immer, Christrosen sind was für draußen, aber offenbar kann man sie auch ein Weilchen in der Wohnung halten, oder wie sieht das aus?
Ja, das würde ich mit Einschränkungen, ja. Das ist eine winterharte Staude und wenn man die jetzt mitten im Winter dann ins warme Wohnzimmer stellt, dann mag das diese Staude auch nicht so gerne. Die treibt dann Blätter aus, wird viel zu weich und ist schlecht, dann im nächsten Jahr weiter zu kultivieren. Also besser wäre schon ein kühler Standort, ein ungeheizter Flur, ein kaltes Schlafzimmer oder vielleicht vor der Wohnungstür. Im warmen Wohnzimmer würde ich es nicht empfehlen.
Gut, jetzt haben wir die Lenzrose ja auch schon angesprochen, die ja so ähnlich aussieht, aber die blüht, nur um das mal abzuschließen, dann doch später. Also hurra, der Lenz ist da, also irgendwann im Frühjahr.
Ja, meistens so im März rum. Also da freut man sich ja immer besonders über die ersten blühenden Stauden, weil man danach lechzt, endlich mal wieder Farbe zu sehen.
Gut, wenn ich die Christrose jetzt aber doch für ein paar Tage bei mir in der Wohnung habe, weil halt Weihnachten ist und ich habe sie geschenkt bekommen oder wie auch immer, wie sollte ich sie da behandeln? Gießen auf alle Fälle auch mal?
Ja, auf jeden Fall. Wie man fast immer sagen muss, leicht feucht, aber keine Staunässe. Auf keinen Fall sollte Wasser unten im Übertopf stehen. Das mag sie überhaupt nicht. Im Garten hat sie übrigens auch gerne einen leicht drainierten Standort und so schnell wie möglich wieder kälter stellen.
Also leicht drainiert heißt, sie braucht eine Drainage, also ein bisschen Sand oder Kies drunter und dann erst die Pflanze da reinsetzen.
Kann man auch nicht so pauschal sagen. Das kommt jetzt darauf an, was habe ich für einen Gartenboden. Wenn ich einen sandigen Gartenboden habe, muss ich das gar nicht tun. Wenn ich einen schweren, lehmigen oder einen Ton- oder Lehmboden habe, dann wäre Drainage angesagt.
Okay.
Dann habe ich die Christrose also draußen vielleicht in einem Kübel vor der Tür stehen oder auf dem Balkon und pflanze sie dann ins Beet. Dann blüht sie noch ein Weilchen, aber im Sommer... Was passiert mit der Pflanze dann im Sommer? Da zieht sie sich so ein bisschen zusammen, ne?
Ja, erstmal macht sie neue Blätter und sammelt sozusagen Kraft über die Photosynthese, die sie dann in den Wurzeln und im Rhizom einlagert, um dann wieder Kraft zu haben, im nächsten Winter die Blüten zu schieben.
Und sie sollte, glaube ich, oder ein ganz guter Standort wäre, irgendwo unter einem laubabwerfenden Baum oder Gehölz, dass sie halt so im Sommer beschattet ist und im Winter hat sie halt freie Bahn, das Licht kommt gut dran.
Genau, das hast du super beschrieben. Halbschattig ist perfekt. Absoluter Schatten mag sie auch nicht. Und halt nicht in einem sukkulenten Beet mit voller Sonneneinstrahlung. Das mag sie nicht so gern.
Gut, und dann haben wir auch die Christrose dann für ein paar Jahre. Und ich kann ja in jedem Jahr eine neue und dann immer dazu. Dann habe ich eine richtig schöne Gartenfläche draußen bepflanzt dann irgendwann und habe im Dezember, im Januar da auch weiße oder glaube rosafarbene Blüten.
Ja, die neigt sogar dazu, sich selbst zu vermehren. Also die bildet auch Samenstände aus und sie verwildert dann sozusagen auch im Garten und sät sich überall aus.
Ja, dann haben wir, Martina, die zweite Weihnachtspflanze sozusagen schon gecheckt.
Check. Dann können wir beim Weihnachtskaktus weitermachen.
Okay, der Weihnachtskaktus. Nandino, wir stehen ja hier zufällig vor einer Weihnachtskaktusampel. Also da sind ja wie viele? Ja, auch so 12 vielleicht.
Ja, wir versuchen im Berggarten die Pflanzen immer möglichst so zu zeigen, wie es in der Natur dann auch ist. Das ist jetzt hier nicht perfekt gelungen. Normalerweise wachsen sie aufsitzend auf Pflanzen, also auf Ästen. Und hier haben wir so eine Ampeldekoration damit gemacht.
Ich habe auch noch nie Metall oder Kunststoff, was sind das, Töpfe sind es ja nicht, Netze, Ampelnetze draußen gesehen. Aber es sieht schon gut aus.
Ja, das sind Hanging Baskets. Da werden eigentlich Sommerblumen reingesetzt. Kennt man aus England so diese ganz tollen Blumenbouquets. Und die haben wir umfunktioniert, weil die das lieben, da drin zu wachsen, weil die Wurzeln Luft brauchen. Und das ist natürlich durch diese Körbchen gegeben.
Also am besten nicht in einen richtigen Topf mit fetter Erde, sondern luftig leicht irgendwo drapieren.
Ja, man kann das so ein bisschen mit einer Orchideenkultur vergleichen. Also die lieben das, halt habe ich schon gesagt, Luft an den Wurzeln zu haben und ein sehr durchlässiges Substrat mit, hier in diesem Fall ist das Mühlenbeckia, das ist wie so ein Reben, sagt man da auch zu, was wir klein geschnitten haben. Man kann aber auch Kokosfaser nehmen oder Torffaser und dann noch ein bisschen aufbereitet durch BIMS-Zusatz, dann hat man das perfekte Schlumbergerer Substrat.
Also so lautet ja auch der botanische Name. Kannst du mal komplett nennen?
Schlumbergerer, ja, das sind aber alles Kultivare, das heißt alles Kreuzungen heutzutage, nicht mehr die Naturformen.
Okay.
Warum heißen die Weihnachtskaktus?
Weil sie ziemlich passend zu Weihnachten blühen. Das hängt damit zusammen, dass sie Kurztagsverhältnisse brauchen zum Blühen und auch eine gewisse Kältephase, wo dann die Pflanze umschaltet auf das Blütenwachstum.
Und wenn ich den jetzt auch zu Hause habe?
Hast du aber auch ganz viele Pflanzen, Martina, Mensch.
Nein, theoretisch. Dann habe ich ja wieder ein Problem mit kurzen Tagen und mit Kälte.
Ist bei dem nicht ganz so kritisch wie beim Weihnachtsstern. Der schaltet durchaus auch um, wenn es noch ein bisschen Störlicht gibt. Wichtig ist, dass nach dem Blattwachstum, man nennt das auch Phyllokladien, dass die richtig ausreifen. Und dafür brauchen sie eine gewisse Kälte im Herbst, dass die kräftig und knackig werden sozusagen. Dann wird die Blütenfülle einfach größer.
Also dann hänge ich den kurz mal nach draußen oder wie kriege ich da die Kälte hin?
Man kann ihn sehr gut draußen kultivieren, bis Ende September draußen im Apfelbaum hängen. Dann hat er vielleicht sogar die Kälte alles schon bekommen, die Phyllokladien sind ausgereift und dann in ein temperiertes Wohnzimmer, nicht zu warm, wenn es irgendwie geht, also nicht 25 Grad.
Ja, dann wäre er bei dir wahrscheinlich nicht so gut aufgehoben.
Doch, ich habe nur 20 Grad zu Hause.
Gut, gucken wir mal so ein bisschen näher ran an die Pflanze. Also das sieht ja so ein bisschen aus wie so Gliederelemente, ne? Dieser Trieb, will ich mal sagen. Aber sieht man ja auch nicht so oft.
Nee, ist richtig. Also die Sukkulentenpflanzen haben sich ja diverse Dinge einfallen lassen, um irgendwie mit wenig Wasser, wenig Nährstoffen klarzukommen. Und dieser Schlumbergerer Kaktus, da ist es eine Sprossmetamorphose, da haben sich Sprossstücken umgewandelt zu geflügelten Blättern sozusagen, um dann das Sonnenlicht einzufangen in den Baumkronen.
Gut, und er blüht in, ja, was haben wir denn hier? Rot, lila, rosé, so alles Mögliche ist dabei.
Genau, also es gibt da diverse Farben von weiß über fast gelb, Lachs, pink bis zum tiefen Rot ist da fast alles vorhanden.
Haben wir auch den Weihnachtskaktus? Noch nicht ganz.
Nein, noch nicht ganz. Wir hatten ja das Problem beim Weihnachtsstern, dass er dann die weißen Fliegen anzieht. Was passiert mit dem Kaktus? Muss ich da genauso aufpassen und schon mal ein Schlupfwespen-Abo abschließen?
Nee, das ist tatsächlich eine Pflanze, da hat man pflanzenschutztechnisch wenig zu tun. Das Einzige ist, er mag keine Staunässer. Wenn er denn schlecht aussieht, liegt es meistens daran, dass man zu viel gegossen hat.
Gut, hier bei euch tropft ja dann alles munter einfach aus diesen Baskets heraus und da besteht überhaupt nicht die Gefahr, dass er nasse Füße kriegt auf Dauer. Also ich muss sagen, je länger ich hier stehe und mir das angucke, ach, wunderschön.
Wunderschön ist die Pflanze, über die wir gleich sprechen. Das ist nämlich meine Lieblingswinterpflanze,
Amaryllis?
So, lasst uns über die Amaryllis sprechen.
Das machen wir. Okay. Fragen wir mal an Dino. Was ist das Besondere an der Amaryllis?
Ja, das ist eine Zwiebelpflanze aus der neuen Welt, aus Amerika. Und die besticht durch ihre, ja, die wächst irre schnell jetzt im Winter diese Blütenstände heraus. Und es gibt gewaltige Blüten dann an der Pflanze von tiefrot, weiß mit rotem Rand, also unglaubliche Formenvielfalt, auch gefüllte Blüten, die mag ich jetzt persönlich nicht so sehr. Ich finde die ungefüllten immer am schönsten und die Haltbarkeit der Blüte ist auch relativ lang.
Ich habe es dieses Jahr noch nicht geschafft, eine zu kaufen. Lohnt das noch?
Ja, durchaus. Also das ist jetzt die perfekte Saison noch dafür. Die treibt man ja dann bei 20 Grad an in der Wohnung und man hat da auch im Februar durchaus noch Freude dran oder auch bis in den März hinein.
Und wo stelle ich die dann am besten hin?
Da ist gar kein Problem, das normale warme Wohnzimmer, aber auch nach Möglichkeit so hell wie möglich ans Fenster, nicht unbedingt über der Heizung. Das ist dann auch nicht so gut mit dieser warmen Heizung, das ist für die wenigsten Pflanzen wirklich glücklich.
Amaryllis, da fällt mir ein, uns hat ja auch ein Alles Möhre oder was Dauerhörer eine Mail geschickt rund um die Amaryllis. Da hat er auch ein Foto dabei gepackt und da sieht man eben, der hat auch eine über Jahre schon da stehen bei sich zu Hause auf der Fensterbank und da hat sich schon so eine Tochterzwiebel gebildet. Also das ist auch möglich, dass die sich selbst so ein bisschen vermehrt.
Ja, es gibt sogar Sortengruppen bei den Amaryllis, die ganz große Gruppen an Zwiebeln bilden und schon in relativ kleinem Zwiebelzustand schon die ersten Blüten treiben. Das sind aber nicht die gängigen großblütigen, sondern eher die kleinblütigen Amaryllis.
Und der Stammhörer Stefan Weidenfeller, der hat auch noch geschrieben, es gibt ja auch welche, die sind so unten, die Zwiebel ist dann so mit Wachs überzogen. Das findet er so ein bisschen merkwürdig. Aus deiner Sicht als Gartenexperte, bringt das irgendwas oder warum wird das gemacht?
Also die Floristen lassen sich immer dolle Dinge einfallen und die haben das mal entwickelt mit dem Wachs. Das hängt damit zusammen, da geht man nicht davon aus, dass man die Pflanze durchkultiviert und später weiter im Topf pflegt, sondern das ist ein Wegwerfartikel, die fängt dann an zu blühen und das Wachs soll nur dafür sorgen, dass die Zwiebel nicht austrocknet.
Okay, also wir haben die Amaryllis, wir haben ja ein sonniges Plätzchen in der Wohnung verschafft, haben sie wahrscheinlich auch ein bisschen gegossen, nicht so viel. Wie kriege ich sie dann, wenn sie einmal geblüht hat, wie geht's dann weiter?
Also wichtig ist erstmal abzuwarten, bis der Blütentrieb komplett eingetrocknet ist und sieht dann nicht so schön aus, und ihn erst dann abzuschneiden, weil die Kraft aus dem Blütentrieb muss zurück in die Zwiebel, also gesammelt werden sozusagen. Und nach dem Blütentrieb kommen dann die Blätter und die Wachstumsphase der Amaryllis. Und dann ist es so, dann muss man gute Verhältnisse schaffen, regelmäßig düngen, möglichst viel Licht über die Sommermonate, ich sag mal bis August, und dann trockener halten, langsam das Gießen einstellen, dann werden auch die Laubblätter in die Zwiebel zurückgezogen, als Kraftsammlung wieder. Und dann kann man sie ruhig kälter packen, vielleicht in den Keller für 1-2 Monate, so bei 10 Grad. Und dann rechtzeitig dran denken, sie nicht zu vergessen, also wieder hochholen, wieder ein bisschen wärmer, anfangen zu gießen, und dann, wenn man Glück hat, kommt dann die neue Blüte.
Das ist aber nicht selbstverständlich, dass das klappt, wenn ich sie dann in den Keller gestellt habe, 2 Monate nicht beachtet habe ab Sommer, dass sie dann wieder nachtreibt und nochmal blüht?
Nee, selbstverständlich ist leider bei den Pflanzen nie was. Das wissen wir Gärtner, also ohne meinen Anwalt sage ich da nie was. Aber wenn man sie gut gedüngt hat, einen guten Standort, dann ist die Wahrscheinlichkeit doch recht hoch, dass eine neue Blüte kommt.
Aber man darf sie nicht vergessen. Das ist mir schon mal passiert. Da habe ich dann erst im Herbst wieder dran gedacht und dann war es leider zu spät.
Ich habe noch was vergessen. Also wenn man sie dann rausholt aus dem Keller, dann würde ich immer die Zwiebel aus dem alten Substrat rausnehmen, aus dem alten Topf. Meistens sind außenrum so Hüllblätter, so gammelige braune, die macht man dann weg, dass sie wieder schön sauber aussieht, die Zwiebel. Und dann in frisches Substrat, frischer Topf und dann ins Wohnzimmer auf die Fensterbank.
Ich habe sie auch schon mal vergessen. Und ich glaube, es hat aber mal über 2 Jahre geklappt und dann war es vorbei. Ich glaube, dann hatte ich sie halt vergessen und dann, ja.
Ab und an muss man auch mal was Neues kaufen, ne?
Aber wir dürfen das ja auch nicht zu gut machen. Die Gärtner wollen ja auch leben und wollen ab und zu mal eine neue Amaryllis verkaufen.
Ja, aber es macht ja auch Spaß, ne, seine Schätze so zu retten. Und so groß ist ja der Aufwand gar nicht, wie wir jetzt gerade von dir gehört haben. Das waren jetzt 4 Pflanzen, die wir ausgewählt haben. Sagst du jetzt, Nandino, Mensch, ich kenne noch eine, die jetzt so um die Weihnachtszeit, das ist echt der Bringer. Oder sind das die 4 Top-Pflanzen, die wir gerade hier behandelt haben?
Ja, es gibt im Orchideenbereich natürlich eine ganze Menge. Jetzt fängt ja die Hauptblütezeit der meisten Orchideen an. Da könnte ich jetzt Dutzende Sorten und Arten aufzählen. Ich glaube, das wird jetzt den Rahmen sprengen. Also die meistverkaufte Zierpflanze im Winter ist tatsächlich die Orchidee und nicht der Weihnachtsstern.
Jedenfalls über den gesamten Winter betrachtet. Also kurz vor Weihnachten hat der Weihnachtsstern vielleicht doch die Nase so dann, oder eine Blattspitze vorne.
Aber mit Orchideen haben wir uns ja auch schon beschäftigt. Haben wir auch eine ganze Folge zu gemacht. Packen wir euch nochmal in die Shownotes.
So, ja, dann herzlichen Dank, Nandino Bayot, Gartenmeister aus dem Berggarten in Hannover, zu den 4 ganz tollen Pflanzen, die jetzt in der Weihnachtszeit ihren großen Auftritt haben. Schön, dass wir hier bei dir sein durften. Wir verabschieden uns gleich auch nochmal ganz richtig. Jetzt möchten wir erstmal sagen, das war wieder eine Folge von Alles Möhre oder was. Die nächste gibt es dann, wie ihr das schon gewohnt seid, in 14 Tagen natürlich wieder in der ARD Audiothek. Und wenn ihr Fragen an uns habt, dann meldet euch gerne mit einer Sprachnachricht über die NDR Niedersachsen-App oder schreibt eine Mail an garten@ndr.de. Und Fotos zu dieser Folge findet ihr natürlich wieder im Gartenblog auf ndr.de/ndr1 Niedersachsen.
Sehr richtig. Und wenn ihr noch ein bisschen Weihnachtsgeschenke-Inspiration braucht und vielleicht euch schon mit Pflanzen eingedeckt habt, die ihr verschenken wollt, und noch ein bisschen was darüber hinaus sucht und an Bücher denkt, aber vielleicht auch nicht so richtig wisst, welches, dann hört doch mal rein bei Eat, Read, Sleep. Das ist der Bücher-Podcast, der das Lesen feiert. Jan Ehlert, Daniel Kaiser und Katharina Marenholz diskutieren da über Bestseller, stellen aktuelle Romane vor und präsentieren die All-Time-Favorites der Community. Egal ob Krimis, Klassiker, Fantasy, Science Fiction, Kinder-, Jugendbücher, was für den Urlaub, Gesellschafts- oder Familienromane, jedes Buch hat seinen Platz. Außerdem gibt es immer noch ein Quiz und ihr könnt euer Buchwissen testen und Fun Facts für den nächsten Smalltalk mitnehmen. Eat, Read, Sleep findet ihr natürlich auch in der ARD Audiothek.
So, Nandino, dann ein ganz herzliches Dankeschön, dass wir bei dir in der wohltemperierten Halle sein durften.
Genau, uns mal aufwärmen durften.
Und wir kommen gerne wieder.
Ja, ich freue mich auch immer, wenn ihr kommt.
Tschüss sagen Martina Witt, Redakteurin beim NDR in Niedersachsen.
Und Ralf Walter, Redakteur beim NDR in Niedersachsen. Und am Ende, ihr seid es schon gewohnt, wünschen wir euch natürlich viel Spaß und Erfolg im Garten oder beim Gärtnern auf dem Balkon. Und schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt:
Alles Möhre oder was?
Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.